Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Der Boss mit Hungry Heart. Es ist 9.17 Uhr, Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Land.
Ja, wenn er so ein hungriges Herz hat, vielleicht wird er ja satt in Monaco. Denn Roger Moore, Michael Schumacher und Boris Becker leben oder lebten alle in einem der kleinsten Länder Europas. Da muss es doch fein sein. Ob das jetzt am schönen Strand oder vielleicht an der völlig fehlenden Einkommens- und Erbschaftssteuer liegen sollte, das wissen die Prominenten wohl nur selbst. Wie schafft man es eigentlich, Monegasse zu werden? Und wie hat der Adel es geschafft, die Reichen der Welt an sich zu binden? Außer natürlich mit fehlender Einkommenssteuer. Das verrät uns der Adelsexperte Jürgen Wollitz. Guten Morgen, Herr Wollitz.
Hallo, Wollitz.
Ja, moin, moin.
Moin, moin.
Soll ich gleich loslegen mit ein bisschen verraten?
Ja, schießen Sie mal los.
Was werde ich denn mal
plaudern so aus dem Nähkästchen.
Naja, natürlich ist die Steuerfreiheit der größte Magnet da unten. Dann lohnt es sich tatsächlich, denn die Privatpersonen brauchen gar nichts zu bezahlen, nur die Firmen, die dort eben sind. Aber man muss, und das muss man auch wissen, ein halbes Jahr in Monaco tatsächlich leben und das wird auch überwacht. Und ich sage Ihnen ja, das ist manchmal mühsam. Man kann natürlich tagsüber raus nach Nizza oder sonst wohin, aber es ist wirklich anstrengend und ich denke mal, es ist auch langweilig, denn man trifft immer dieselben Leute, es ist alles klein. Und ich glaube, das ist so die Not der Reichen da unten.
Das ist so ein bisschen wie auf dem Dorfleben, oder? Also nur gezwungen.
Ja, es sind ja natürlich auch nur wenige Geschäfte eben in dem Sinne. Natürlich ist da ein Riesensupermarkt und es gibt auch sonst was, Boutiquen und sowas. Aber es ist wie bei jeder Stadt, das kennen Sie bei sich auch. Eigentlich sitzt man immer in seinem Viertel und wenn man da, ist ja nur ein Viertel, ne? Und da sitzt man denn.
Ein Viertel vom Viertel ist ja nur ein Sechzehntel.
Da sitzt man denn rum.
Da sitzt man im Sechzehntel sozusagen.
Ja, in der Tränke.
Ach, das ist ja ein schöner Aspekt zu sagen, wie, oh, ich bin monegassig, aber boah, es ist langweilig, ich muss ein halbes Jahr absitzen. Ist ja furchtbar.
Also wie
naja, und Monegasse wird ja auch nicht jeder, wenn ich das nochmal kurz erklären soll, das muss man beantragen und es beantragen jedes Jahr so ungefähr 500, 600 Leute die monegassische Staatsbürgerschaft und reinkommen, also richtig mit Pass und sowas, allenfalls mal 7, mal 8, mal 20, aber nicht mehr. Also das ist schon eine tolle Sache, wenn man einen Pass aus Monaco hat.
Wie wird denn das überhaupt überwacht? Also ich fahre jetzt tagsüber raus nach Nizza, habe ich da irgendwie so eine virtuelle Bürgerlochkarte oder so, dass die gucken, dass ich abends zum Schlafen wieder nach Hause komme oder wie geht das?
Naja, es überwachen ja zwei Staaten und zwar in erster Linie ja ihre Heimatland. Und das Heimatland ist natürlich auch so, dass man hier, wenn man hier in Deutschland sagt, oh, ich wohne ja in Belgien, machen ja viele früher bei RTL, die da so rüberfuhren und da wohnten, bekannte Moderatoren. Und da ist es auch günstiger. Und dann wird natürlich mal geguckt, wo sitzt der denn tatsächlich? Das heißt, das Heimatland hat natürlich in allererster Linie Interesse dran. Und Monaco natürlich als solches auch, denn sonst könnten sie ja diese Steuerfreiheit dürfen sie nicht gewähren. Und das kann man anhand von Stromzählern machen, das kann man anhand von Werkstattrechnungen machen. Tierarztrechnung habe ich mal erlebt in Spanien, wo das geprüft wurde. Also da lässt sich so einiges machen, weil man ja doch in irgendeiner Weise transparent ist. Und dann hat Monaco noch, aber das gilt natürlich nicht für diese Form der Überwachung, ja überall Kameras hängen. Also da sieht sowieso jeder, wo sie längs gehen.
Wahnsinn. Okay, jetzt mal so ein bisschen zu den Zahlenverhältnissen. Wie viele Monegassen sind dort geboren? Wie viele sind zugereist? Wie viele sind adelig? Wie viele sind hochadelig?
Naja, das ist so. Es leben in Monaco ungefähr 36.000, 37.000 Menschen auf 2 Quadratkilometern übrigens.
Ups.
Und davon sind echte Monegassen, ich sage mal so ungefähr 7.000. Und die unterscheiden sich, und das gibt es eigentlich so in keinem anderen Land, eigentlich so in 3 Kategorien. Das heißt einmal die Gebürtigen, das sind die wirklich wahren Monegassen. Dann die Landeskinder, das sind die, die da schon seit ein paar Generationen leben, aber eben halt die Eltern dort nicht geboren sind und dann eben die reichen Ausländer und das sind die willkommenen Gäste, denn die zahlen ja letztlich dadurch, dass sie in den Lokalen, in den Hotels, auf den Yachten richtig so prassen eben.
Herr Wollitz, ich überlege jetzt gerade mal, so ein Dorf, 37.000 Einwohner, alle mehr oder weniger reich, wer macht denn da den Dreck weg? Wo kommen denn bitte die Angestellten her? Die können ja auch in Monaco wohnen, oder?
Also da darf man ja nur nicht rassistisch sein, aber wenn sie da durch die Straßen gehen und schauen, dann sind das natürlich auch viele sogenannte Gastarbeiter, das heißt, es sind Schwarzafrikaner dabei, die dann mit ihren bunten, gelben oder grellen Westen rumlaufen und fegen. Also Monaco ist absolut sauber und es ist ja auch ein Land mit ganz geringer Kriminalitätsrate. Mhm. Also ich muss schon sagen, wenn ich da durchgehe, habe ich irgendwie keine Angst, dass mir jemand an mein schmales Portemonnaie will.
Und wahrscheinlich gibt's
vielleicht
ja,
eher.
Ja, wahrscheinlich gibt es da ja auch gar keine Schwarzarbeiter, weil die eh keine Steuern zahlen müssen oder so. Alles angemeldet.
Nein, das ist natürlich gar nicht nötig, aber es gibt natürlich viele Fremdarbeiter quasi, also jetzt sagen wir mal Franzosen, die morgens reinfahren nach Monaco und dort arbeiten. Ja. Das sind natürlich einfach Franzosen, nicht? Und die zahlen bei sich Steuern.
Die gebürtigen Monegassen, sind das irgendwie Leute, die alle zur Haute-Volée gehören oder sind es eher die, die, sagen wir mal, dann im Café arbeiten und morgens die Tische rausstellen und Kaffee servieren?
Ja, es ist richtig. Das ist das, was man normale Bevölkerung nennt. Abgesehen natürlich von einigen hoch angesehenen Familien. Sowas gibt es ja überall, die immer da sind, immer da waren, die meinetwegen Immobilienimperien kontrollieren, weil sie dort eben tatsächlich früher schon gute Geschäfte gemacht haben. Aber sonst sind das natürlich auch die Zimmermädchen. Es sind eben das, was Sie eben sagten, die Taxifahrer. Also das ist ein ganz normales Klientel. Und ein gebürtiger Monegasse, das ist ganz wichtig, der hat einen Anspruch auf eine preiswerte, bezahlbare staatliche Wohnung.
Oh cool. Wenn das in Deutschland der Fall wäre, hätten wir hier ein Problem weniger, aber müssten noch ein paar Wohnungen bauen. Herr Wollitz, jetzt abschließend noch die Frage, welche Rolle denn überhaupt die Fürstenfamilie, also sagen wir mal, in Monaco selbst spielt. Nach außen ist es ja sehr repräsentativ, aber innen drin, haben die da viel zu melden?
Ja, wir hatten ja eben schon mal gefragt, wo der Adel dort herkommt. Das liegt natürlich daran, dass die monegassische Fürstenfamilie immer gesellschaftlich ganz, ganz oben stand, es immer verstanden hat, riesige Feste zu feiern. Das Casino gehört der fürstlichen Familie über eine Firmengeflecht natürlich. Und so gesehen hat der Fürst sowieso fast, sag ich mal, uneingeschränkte Macht, denn das ist die Praxis. In Theorie natürlich gibt es dort auch ein Parlament, es gibt einen Staatsrat und da muss natürlich was abgestimmt werden, aber es ist schon so, der Fürst bestimmt und das ist im Moment ja Albert II. Er hat ja ein Wunder vollbracht, mit knapp 60 hat er Zwillinge in die Welt gesetzt, nun ist auch die Thronfolge geregelt, ein Klatschthema weniger und ich denke mal, jetzt warten wir alle nur drauf, wie die Ehe läuft oder wie die Ehe nicht läuft. Und das ist spannend. Und daher kommen wieder viele Leute und wollen das mal gucken.
Ja.
Über die Palasten.
Also jetzt, wo die Thronfolge gesichert ist, überlegen Sven Oswald und ich auch ernsthaft nach Monaco zu ziehen.
Ja, weil so unbestätige Länder sind nichts für uns.
Nee, überhaupt nichts. Wir sitzen auch sehr gerne den ganzen Tag im Café rum. Allerdings mit den Sendungen ist schwierig, weil wir müssen ja doch dauernd hier nach Babelsberg. Also wir sind noch am Überlegen und wenn uns jemand weiter in diese Richtung berät, ist es selbstverständlich unser Adelsexperte Jürgen Wollitz. Mit ihm sprachen wir über ein Land ohne Steuern, wo man sich aber ganz schön auf dem Schoß sitzt. Monaco nämlich. Danke, Herr Wollitz.
Vielen Dank, Herr Wollitz. Tschüss.
Jo, tschüss. Alles klar. Tschüss.
2-1.
Kitty Day St. Louis mit No Action, aber Action scheint erforderlich. Die rasant steigenden Mietpreise in den deutschen Großstädten und die verödenden Innenstädte der Kleinstädte und Dörfer lassen vermuten, was eine Studie des Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung bestätigt hat, die Landflucht ist ein Problem für Stadt und Land. Wie man dem begegnen kann, besprechen wir jetzt mit der Wissenschaftsjournalistin Sabine Sütterlin. Sie ist Mitautorin der Studie von Hürden und Helden, wie sich das Leben auf dem Land neu erfinden lässt. Und genau das wollen wir jetzt versuchen mit ihr gemeinsam. Wunderschönen guten Morgen, Frau Sütterlin. Lassen Sie uns das Leben neu erfinden.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Sütterlin. Warum gehen die Menschen vom Land in die Städte?
Einmal, weil junge Menschen zum Studieren oder für eine weiterführende Ausbildung jeglicher Art meistens weg müssen, wenn sie in ganz peripheren Regionen wohnen, entweder in die nächste Klein- oder Großstadt oder überhaupt in die ganz großen Metropolen, München, Hamburg, wie auch immer. Und zum Studieren sowieso, da gibt's die Universitäten eben nur. Und oft kommen sie dann eben nicht mehr unbedingt zurück, so wie das früher war, um dann da ihre Familie zu gründen auf dem Dorf, sondern bleiben irgendwo in der Umgebung bis hinaus zum Speckgürtel der Städte.
Gut, das sind jetzt die Studenten, das sind ja zum Glück nicht alle. Jetzt gibt's ja auch noch bodenständige Handwerker, andere Lehrlinge. Was ist mit denen? Bleiben die zu Hause?
Ja, wie schon gesagt, also die Ausbildung kann man eben oft auch nicht mehr unbedingt beim Schmied im Dorf machen oder beim Bäcker, weil es die einfach nicht mehr gibt, sondern man muss eben auch, was weiß ich, auf die Berufsschule, in die Ausbildungsstätten, in den Kreisstädten und dann bleibt man eben da hängen eher, als dass man ins Dorf zurückgeht.
Okay, das klingt jetzt erstmal nach einer Entwicklung, die aber nicht aufzuhalten ist durch die Gegebenheiten, weil den Schmied gibt es ja schon gar nicht mehr.
Schon lange nicht mehr,
ja. Ja, eben.
Es ist schwierig, das aufzuhalten. Das kommt immer ein bisschen auf das Dorf, was man sich gerade betrachtet, an, was da die die Bedingungen sind. Aber insgesamt ist es schon so, dass früher mal die Dörfer sozusagen die Abwanderung verkraften konnten, weil die Geburtenraten eben auf dem Land einfach höher waren als in den Städten und dadurch konnte sich das immer wieder erneuern, die Bevölkerung. Aber das ist eben mittlerweile auch nicht mehr so. Seit 40 Jahren haben wir in Gesamtdeutschland die fallenden Geburtenraten. Die Leute bekommen immer weniger Kinder und dadurch bleiben dann letztendlich, wenn man es ein bisschen zugespitzt sagt, lediglich noch die ältere Bevölkerung bleibt zurück.
So, jetzt möchte ich mal ganz ketzerisch fragen, ist halt so, müssen wir halt mit leben, aber es gibt ja auch umgekehrt die Beobachtung, also gerade hier in Berlin, dass dann irgendwie die Leute, die von den Hipster-Szene-Bezirken irgendwann die Schnauze voll haben, weil sie über Mitte 30 sind, wieder raus aufs Land ziehen. Die nehmen dann auch die Kohle und gleich auch ihre Kinder mit. Reicht das nicht als Ausgleich?
Das reicht nicht, weil die dann in erster Linie in die Speckgürtel ziehen, nach Potsdam, ins brandenburgische Umland, noch, wo man immer noch einigermaßen in die Stadt reinkommt, weil die wollen ja zwischendurch dann auch mal wieder ins Kino oder ins Theater oder wollen ihre Freunde treffen, die noch in der Stadt sind. Und wenn Sie die wirklich peripheren Regionen betrachten, das sind im Übrigen nicht nur jetzt Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, dort die entlegenen Landstriche, sondern eben auch welche im Westen, in den Randregionen der westlichen Kreise, der westlichen Bundesländer und in den altindustriellen Zonen im Ruhrgebiet beispielsweise und im Saarland.
Jetzt könnte man ja ganz naiv denken, und ich bin sehr naiv, dass man einfach sagt, wir sollten das Ganze beschleunigen, wir sollten möglichst schnell alle Leute überhaupt in die Städte pumpen, weil dann wachsen die wahnsinnig. Die Speckgürtel werden immer größer und erschließen dann das Land. Und dann haben wir noch so kleine Grünstreifen zwischen den Riesenstädten.
Das könnte man natürlich so sehen. Da werden Sie aber wahrscheinlich bei den Menschen, die noch in den Dörfern leben, auch in den abgelegenen Regionen, nicht auf große Begeisterung stoßen. Wenn die wollen da vielleicht noch bleiben, die haben da vielleicht ein Haus, was sie nicht mehr unbedingt verkaufen können, weil...
Da will ja keiner hin.
Genau, weil eben das niemand mehr haben will unbedingt, der da hinziehen will. Und die müssen eben versuchen, jetzt mit neuen Ideen ihr Dorfleben in irgendeiner Weise wieder in Gang zu bringen oder überhaupt in Gang zu bringen.
So, welche Lösung schlagen Sie denn vor?
Da kann ich nicht jetzt einfach eine Patentlösung vorschlagen, sondern es gibt ganz viele Dinge, die man beachten muss. Es kommt, wie gesagt, immer erstmal drauf an, was für ein Dorf das ist. Ist da beispielsweise Potenzial für eine Entwicklung in Sachen Tourismus, sodass man wenigstens eine wirtschaftliche Entwicklung absehen kann oder nicht. Das ist schon mal zu beachten. Dann ist vor allem ein großes Problem, was mache ich mit der Infrastruktur, die auf eine wachsende Bevölkerungszahl ausgelegt ist. Also ich muss Abwasser entsorgen, ich muss eine Wasserversorgung und eine Stromversorgung gewährleisten als Kommune. Was mache ich, wenn da weniger Leute da sind, die dann für immer mehr Leistung, die sozusagen zur Verfügung steht, eigentlich immer mehr bezahlen müssen, weil die Abnehmer ja gar nicht mehr vorhanden sind. Ja. Da müssen sich die Leute was überlegen. Also da muss man eben überlegen, baut man zurück, wie legt man die Normen aus, die gegeben sind und die immer noch auf Wachstum ausgelegt sind und solche Dinge. Und dann müssen sich die Menschen selbst auch Dinge überlegen. Das geht vor allem in die Richtung, wie bewegen sie sich, also die Mobilität, was machen sie, wenn kein Linienbus mehr fährt? Können sie da selber Initiative entwickeln? Können sie sich da mit der Kommune zusammensetzen und neue Lösungen entwickeln? Oder was machen sie mit der Nahversorgung? Gründen sie einen Bürgerladen, was auch immer, damit sie wenigstens wieder die nötigsten Dinge des Alltags einkaufen können. Solche Dinge müssen sich die Leute eben selber überlegen vor Ort. Das heißt nicht, dass jetzt alles die Leute selber machen müssen, die Menschen, aber die Kommunen und die Bürger sollten sich da eben zusammensetzen und sich Gedanken machen.
Die auf dem Land bleiben, müssen erfinderisch sein. Wir sprachen mit Sabine Sütterlin, sie ist Mitautorin der Studie von Hürden und Helden, wie sich das Leben auf dem Land neu erfinden lässt. Wir sagen ganz herzlichen Dank, Frau Sütterlin.
Danke, Frau Sütterlin. Tschüss.
Ciao. Danke.
Wiederhören. 2-1.
Landliebe, der gute Bauer, Naturkind. Es gibt ja so viele Lebensmittel, meistens in schönen Plastikverpackungen, die uns mit ihrem Namen suggerieren, sie wären jetzt besonders naturbelassen, bio, ökologisch, basic, authentic, was auch immer. Doch wie viel davon ist denn wirklich Natur und wie viel ist nur in Anführungszeichen Marketing. Das besprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt, auch frisch vom Land. Er hat noch Stroh im Haar und Kuhmist an den Füßen. Guten Morgen, Markus. Na,
Markus, schönen guten Morgen. Bin ich irgendwo reingetreten?
Nee, alles gut.
Markus, bleiben wir doch mal gleich bei der Landliebe, Öko und Gefühle. Das klingt jetzt, macht ganz viel Marketing oder ist da wirklich ganz viel Land und ganz viel Liebe drin?
Da ist ganz viel Marketing drin natürlich, wie sollte es anders sein? Allein schon der Begriff Landliebe, da du hast die Liebe, diese starke Emotion. Und die Bilder, die benutzt werden, jetzt nicht nur bei der Marke Landliebe, sondern bei allen vergleichbaren Marken, ob das jetzt aus dem Milchbereich ist oder aus dem Fleischbereich ist, spielen natürlich ganz bewusst mit so einem heile Weltbild. Ja, also als wir als Kinder vielleicht als Bauernhof hatten oder wie wir uns das vorstellen. Also diese Naturliebe ist ja bei uns seit der Romantik ganz tief verankert drin. Hm. Und das wünschen wir uns natürlich. Wir möchten alle, dass unsere Milch und unsere Produkte von so einem Bauernhof kommen, wo die Kühe noch auf der Wiese stehen und die Hühner frei rumlaufen. Das ist in Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht so.
Das kann ja sozusagen mir auch schon als denkenden Bürger einleuchten, wenn ich jetzt ein Kilo Hühnerfleisch für 2,99 Euro kaufe, dass das theoretisch nicht unbedingt so sein kann, oder?
Ja, und das ist so eine schöne Dissonanz, die wir haben, weil wir wissen es natürlich besser. Wir möchten aber gerne darüber hinwegsehen. Wir belügen uns da ein bisschen selbst und diese Bilder und auch die Namen, also die Produkte, also die Marken heißen ja dann Bauernglück oder ähnliches. Die tun alles dafür, um uns dabei zu helfen, die Augen zu verschließen und uns zu imaginieren, dass das wirklich ganz, ganz tolle Produkte wären. Jeder weiß, dass ein normaler Bauernhof, so wie wir ihn uns vorstellen, heute eine Stadt wie Berlin gar nicht versorgen könnte.
Also das bedeutet, dass diese Lügen in Anführungszeichen eigentlich gar keine schlechten Lügen sind, sondern gute Lügen, weil sie uns helfen, uns eines anderen, besseren Wissens entgegen wohlzufühlen. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, das ist so ein bisschen heile Welt, die wir uns da vorspielen. Das ist auch, geht sogar dahin, dass wir bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben. Also wenn wir Produkte haben, die uns ein besonders schönes Bild geben davon, das ist Landliebe ist ja das Beispiel, die Milch ist deutlich teurer von Landliebe, das hängt eben auch damit zusammen, dass uns mit viel Grün und Wiesen, die sie dort abbilden, eben suggeriert wird, dass die Landliebe Kuh den ganzen Tag auf der Wiese steht und Gras frisst, was gut nicht stimmt, abgesehen davon.
Jetzt sagen wir ja immer so gerne alter Wein in neuen Schläuchen. In diesem Fall ist es wahrscheinlich gleiche Milch in anderen Tüten sozusagen. Wenn da die gleiche Milch drin ist, ich mehr dafür bezahle, aber ein besseres Image habe, mache ich trotzdem als Verbraucher das bessere Geschäft, weil mir geht's ja so wahnsinnig viel gut. Also dadurch, dass ich einfach mehr Geld zum Fenster rausschmeiße, ist natürlich meine Welt. Unter Umständen habe ich auch sogar einen Placebo-Effekt. Ich bin gesünder, weil ich glaube, mich besser zu ernähren.
All das trifft zu. Ja, okay. Also gar keine Frage. Die Leute, die mehr Geld ausgeben, auch weil sie es können, also generell Bioprodukte, Ökoprodukte, Hofladenprodukte kosten deutlich mehr. Und wir können es nicht überprüfen. Wir sind ja bei der Produktion selber nicht dabei. Das heißt, wir müssen das glauben, wir wollen das glauben und wir fühlen uns natürlich besser, wenn wir denken, wir essen eine Blutwurst, die tatsächlich gerade frisch angerührt worden ist.
Okay, jetzt gibt es natürlich eine Grenze. Also zumindest bei mir gibt es emotional eine Grenze. Es gibt sozusagen ja auch immer wieder Lebensmittelskandale. Also ich weiß, Firma Wiesenhof war in den letzten Jahren viel in Verruf. Da gibt es ja, die machen ja auch so ein bisschen auf Land. Hallo, nicht ganz
Wiesen,
Landliebe.
Wiesenhof,
ja,
Wiese, Hof, auf der Wiese.
Genau, und so weiter. Und wenn es dann aber so ist, dass das, dass die Zustände vielleicht sogar rechtswidrig sind oder zumindest erbärmlich, unter denen die Tiere leben, oder wenn dann vielleicht sogar Sachen im Essen drin sind, die für mich nicht gut sind, da gibt es doch auch eine Grenze, wo man auch mit Marketing und so nicht mehr auskommt als Erklärung, oder? Wie siehst du das?
Auch da sind die Leute relativ schnell vergesslich, was das dann angeht. Also in der Tat, die Grenze und der Legalität, das ist eine Grauzone, in der wir uns hier bewegen. Denn wir haben als Gesetz das UWG und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, da haben wir auch die Paragraphen der Irreführung mit drin. Das Problem ist nur, klagen können Wettbewerber gegeneinander, und das tun die natürlich nicht, weil sie alle mit den gleichen Mitteln arbeiten, und die Verbraucherschutzorganisationen. Die erzielen auch durchaus Teilerfolge. Also es dürfen zum Beispiel jetzt auf Eiern, die aus Bodenhaltung, aus Käfighaltung sind, keine frei laufenden Hühner mehr abgebildet werden. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, der Konsument kriegt das mit. Wir haben auch ständig Sendungen im Fernsehen, die uns zeigen, wie solche Dinge gemacht werden. Und das führt dann dazu, dass es vielleicht mal 2 Wochen lang eine Delle gibt. Aber danach greift man doch wieder zu dem billigen Wiesenhof-Hähnchen, einfach weil es so günstig ist.
Ja, weil Wiesenhof klingt ja auch so schön nach Natur.
Ja,
aber jetzt mal Wiesenhof und auch Landliebe, das sind ja in Anführungszeichen Traditionsmarken. Die gibt es ja schon sehr lange. Und dann kam ja diese Öko- bzw. sogar Bio-Bewegung. Ist das jetzt schlecht für Läden wie Wiesenhof und Landliebe? Haben die echte Umsatzeinbußen oder befeuert das sogar noch ein bisschen deren Strategie, die ja eigentlich älter ist als die echte Bio-Welle?
Nein, also eher befeuert ist, als dass es Einbußen dafür gibt. Denn warum? Sie machen uns ja die gleichen Bilder. Also
das Bio des kleinen Mannes.
Ja, im Grunde genommen. Also schau dir an, wenn du heute zum Discounter gehst, wie viele Bio-Produkte du hast. Das muss jedem klar sein. Das kann nicht alles Bio sein.
Was?
Beziehungsweise zum Teil haben wir hier auch Bio-Anbieter, die das Zeug einfach um die ganze Erde einmal transportiert haben, was ja auch wieder keinen Sinn mehr macht. Also das sind so alles Dinge, die sind für uns Verbraucher hochgradig intransparent. Es würde unseren Alltag viel zu sehr beeinflussen, wenn wir uns jedes Mal darüber informieren müssten. Das wollen wir gar nicht. Also geben wir uns der schnellen Lösung hin und das sind schöne Bilder, tolle Gefühle, die wir dabei haben, emotionale Ansprache und das funktioniert ganz hervorragend.
Ja, und wenn man es so richtig wie auf dem Land haben möchte, dann nimmt man einfach den allerbilligsten Käse aus der Plastikpackung, tut ihn auf ein olles Holzbrett und legt ein Petersilchen drauf und dann hat man ein Wahnsinnsgefühl und kann das Ganze auch für das Fünffache verkaufen. Ich glaube, ich mache ein Restaurant auf. Wir sprachen über Landliebe und Co. mit unserem Markus-Experten Marketing Bargeld. Genau, so ist es. Und einen ausführlichen Artikel finden Sie wie immer unter www.marketing.de. Vielen Dank, Marketing.
Markus, vielen Dank. Schönen Sonntag.
2 auf 1.
Jahrelang haben wir alle gebrüllt, Eckstein, alles muss versteckt sein. Und dann kommen die Arctic Monkeys und machen mit Cornerstone einen riesen Hit da draus. Kann man nur neidisch werden. 10.37 Uhr und Sie hören Gottlob 2 auf 1.
Es gibt so ein paar Schlagworte, mit denen hat sich unsere Kanzlerin-Mutter für immer in unsere Hypophysen gebrannt. Zum Beispiel alternativlos oder eben Neuland. Und über dieses Neuland, hier das mit der Digitalisierung, dem Internet und alles, hat Thomas Schmidt, der Geschäftsführer des Fördervereins für Jugend- und Sozialarbeit, ein gleichnamiges Buch geschrieben. Dieses trägt jedoch den interessanten Untertitel 40.000 Jahre Medienkompetenz. Wo die jetzt herkommen und wie das alles wohl wird mit dem Neuland, das erzählt er uns jetzt am besten selbst. Er ist nämlich hier bei uns im Studio. Wunderschönen guten Morgen, Thomas.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, herzlich willkommen. Jetzt erzähl uns doch erstmal, was hat dich genau bewogen, das Buch zu schreiben?
Naja, es waren vielleicht zwei Dinge. Das eine war tatsächlich die Pressekonferenz von Frau Merkel, wo sie gesagt hat, das ist alles Neuland und die Netzgemeinde hat aufgeschrien, hat gesagt, ja, das stimmt ja alles nicht. Ich glaube in der Tat, dass es bei ganz vielen Menschen tatsächlich so ist. Aha. Und dass sie uns einen Gefallen getan hat, zu sagen, hey, wir müssen da, glaube ich, uns ein bisschen damit beschäftigen. Und das Zweite war, dass wir seit 10, 15 Jahren uns mit dem Thema beschäftigen und ich gesagt habe, eigentlich nervt es mich ohne Ende, dass jede Woche eine neue Kompetenz gefördert wird. Und dabei sind das alles Dinge, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt.
Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, warum gerade jetzt, du hast ja 40.000 Jahre Zeit, deiner eigenen Angabe nach, sozusagen dieses Buch zu schreiben, weil 40.000 Jahre Medienkompetenz gibt es. Aber jetzt mal Spaß beiseite, wieso 40.000 Jahre?
Naja, die 40.000 kommt daher, dass wir ein bisschen geschaut haben, wie sieht es denn bei den Steinzeitmenschen wirklich aus. Mittlerweile habe ich mir zur Steinzeit viele, viele Bücher angeschaut und auch viel gelesen. Und man kann ungefähr so sagen, seit 40.000 Jahren hat unser menschliches Gehirn wirklich kein Update mehr bekommen. Mhm. Also wir sind quasi dann ausentwickelt gewesen.
Der Support ist ausgelaufen.
Ja, der Support ist schon lange ausgelaufen und seitdem sind ja auch ganz viele Dinge dann entstanden. Früher saß man am Lagerfeuer, heute im WhatsApp. Also so weit ist es dann auch nicht.
Ja, okay. Okay, ist
ja,
richtig.
WhatsApp wärmt nicht so gut. Jetzt ist es aber natürlich eine steile These. Ja? Alles, was wir brauchen, um mit dem Netz klarzukommen, wissen wir schon seit der Steinzeit. Jetzt gibt es ja einige, die sagen, na gut, aber so ein Lagerfeuer ist eben doch was anderes als eine Maus und auch als ein Instagram. Und so ganz kann das doch nicht stimmen.
Naja, das sehe ich dann erstmal anders, weil so viel anders ist das nicht. Früher saßen junge Menschen zum Beispiel am Lagerfeuer und man brauchte Kommunikationsfähigkeit, eine wichtige Kompetenz. Mhm. Und heute sind die jungen Leute eben im WhatsApp und wenn man sie fragen würde, wärmt das Feuer denn? Dann sage ich, glaube ich schon, das ist wirklich ein Teil ihres Großwerdens. Und auch dort ist Kommunikationsfähigkeit und vielleicht auch wertschätzende Kommunikation gefragt. Das ist nicht viel anders als wirklich früher.
Das geht um die Kommunikationsfähigkeit, das sehe ich absolut ein. Nur ist ja das Problem, wenn ich jetzt als Steinzeitmensch mich vor den Computer setze, dann schreie ich erstmal in den Rechner rein. Dazu gehört ja heutzutage auch noch ein gewisser Umgang mit der Technik. Ist das also das Problem oder ist es letztendlich auch Fähigkeiten, die wir auch in der Steinzeit hätten erlernen müssen?
Nein, das ist eigentlich das Problem mit dem Begriff Medienkompetenz, weil man so getan hat, als müsste man eine bestimmte Kompetenz erstmal mit den Geräten auch erlernen, um dann zu kommunizieren. Das ist aber gar nicht so. Und zum großen Glück sind Geräte heutzutage so einfach geworden, dass man das auch wirklich nicht mehr erlernen muss, sondern es geht doch letztendlich, ich möchte kommunizieren. Und ob ich das am Feuer mache, ob ich das am Telefon mache, so wie wir das mit unseren Freunden gemacht haben oder an einem Handy oder einem Surface oder so, das ist eigentlich vollkommen egal.
Das heißt, Medienkompetenz ist es für dich eine komplette Erfindung, sagen wir mal, ein Mythos oder gab es da schon mal was in der, sag ich jetzt mal, Steinzeit der Computer, wo du schon gesagt hättest, ach, na gut, da muss man ganz viele verrückte Tastaturbefehle lernen und so, was jetzt aber einfach nicht mehr aktuell ist sozusagen.
Nee, ich finde einfach, Medienkompetenz hat mit technischer Kompetenz ganz, ganz wenig nur zu tun. Da kommt sie her. Vielleicht war es auch notwendig. Ich würde heute sagen, es ist eine Art Querschnittskompetenz oder ein Wort für einen Querschnitt, den man hat. Aber drunter liegen ganz uralte und auch sehr, sehr wichtige Kompetenzen.
So, wenn wir jetzt sagen, schon die Steinzeitmenschen hatten im Endeffekt die heute notwendige Medienkompetenz. Gibt es denn heute Leute, die diese gar nicht haben? Oder sind das verborgene Talente oder Sachen, von denen die selber nichts wissen? Oder gibt es tatsächlich Leute, die noch den Steinzeitmenschen hinterher sind?
Ich kenne ein paar.
Ich habe ja in meinem Buch nicht gesagt, dass Steinzeitmenschen schon Medienkompetenz hatten. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Ich habe gesagt, dass Steinzeitmenschen schon Kompetenzen hatten, die auch heute im Umgang mit Medien sehr, sehr hilfreich sind. Mhm. Nehmen wir sowas wie normativ-ethische Erziehung, also Werte letzten Endes. Mhm. Na klar gab es Werte in so einer Gemeinschaft von Steinzeitmenschen, die gesagt haben, sowas machen wir nicht. So wollen wir uns gerne verhalten. Und wem zeige ich meinen Bauchnabel, wurde vielleicht dort auch diskutiert. Und genau das Gleiche haben wir jetzt auch wieder. Und ich finde es falsch, wenn durchs Land getrieben wird, ihr müsst jetzt soziale Kompetenz erwerben, gerade Lehrkräfte müssten das, um dann mit jungen Menschen darüber zu reden, ob ich auf You Know meinen Bauchnabel zeige oder nicht. Das ist einfach falsch, das ist nicht notwendig.
Also gleich werden wir über verschiedene Fälle von Medienkompetenz und Inkompetenz, vor allem auch die du gesammelt hast natürlich in dem Buch, noch ein bisschen beispielhaft sprechen. Aber jetzt dennoch mal so eine Vermutung bei dem, was du alles erzählt. Könnte es sein, dass dieses große Verweisen immer auf Medienkompetenz, wir brauchen Medienkompetenz, Medienkompetenz ist wichtig und so, vielleicht auch daran liegt, weil wenn wir nicht eine spezielle neue Kompetenz bräuchten, dann wären ja alle auf einmal wieder in der Pflicht, also Eltern, Lehrer, Politiker, dann müssten sie ja selber ethische Kompetenz vermitteln, Sozialkompetenz, Kommunikationskompetenz und dann wären sie auf einmal selber wieder für den Niedergang der Jugend verantwortlich. Könnte das sein, dass da ein kleines Tarnmanöver geschehen ist in den letzten Jahren?
Das kann gut möglich sein, da steckt aber auch eine ganz große Chance drin, weil ich möchte ja Mut machen mit meinem Buch und ich finde, wer Dinge im Alltag gut beurteilen kann, der wird sie auch in einem Gespräch mit Kindern gut beurteilen können und ob er dann mit der Applikation, die sie gerade benutzen, eine App besonders gut ist oder schlecht, der sei mal dahingestellt. Er ist einfach jemand, der gut Dinge beurteilen kann und der kann dann auch helfen und der muss nicht lernen, dieses Dings dann noch schneller zu bedienen als Sechsjährige, das ist nicht notwendig.
So, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie jetzt gerade kurz über den Fernseher geschaut haben, dann schalten Sie die Gerichtssendung jetzt ab. Konzentrieren Sie sich auf diesen Radiosender, dann gleich sprechen wir weiter mit Thomas Schmidt. Es geht um Medienkompetenz.
Die gucken alle nicht mehr Fernsehen.
Kommunikation.
Die zocken nur alle Candy Crush.
Schauen wir mal.
Gleich gibt es noch ein paar Beispiele zum Thema Medienkompetenz oder auch Medieninkompetenz.
2-1.
Sie und 2 auf 1 auf Radio 1. Unser Thema heute ist Land. Wir sprechen über Neuland. Thomas Schmidt ist bei uns, Medienexperte seines Zeichens und Autor des Buches Neuland, 40.000 Jahre Medienkompetenz. So Thomas, jetzt wird's Zeit, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was sind denn so die großen Herausforderungen von heute und wie gehen wir am geschicktesten damit um, wenn wir mal so ein bisschen 40.000 Jahre zurückgucken?
Ich glaube, eine der allergrößten Herausforderungen ist, dass wir wieder miteinander sprechen. Weil sehr viel an Kommunikation ist ausgelagert, an interaktive Prozesse, gerade bei jungen Leuten. Und ich glaube, eine Herausforderung ist wirklich, dass wir lernen, miteinander wieder zu sprechen.
Meinst du sprechen mit reden oder sprechen mit kommunizieren? Texten wäre auch okay.
Ich meine wirklich reden. Und eine Empfehlung in meinem Buch ist ja auch, gerade für Eltern, setzt euch mal wieder eine halbe Stunde mit euren Kindern pro Woche hin und redet mal darüber, was die da tun. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und eine andere, dafür würde ich schon ein bisschen durchs Netz getrieben, ist ausschalten lernen. Ich bin ganz ernst der Meinung, dass wir lernen müssen, diese Geräte auch mal wieder auszuschalten. Nicht nur junge Menschen, sondern auch wir Erwachsene. Und mal auszuhalten, dass das einen halben Tag nicht ständig Neuigkeiten gibt.
Okay.
Also ich weiß nicht, ich hab ja Teenager noch und nöcher zu Hause. Bei mir gibt's dann auch, also die sind auch ganz gut versorgt. Ich mache denen auch jeden Account für alles, was sie eigentlich haben wollen. So, aber da gibt's auch ganz feste Regeln. Also zum Beispiel niemals beim Essen, nicht ab einer gewissen Uhrzeit abends und so weiter und so fort. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und vor allem, also ich sehe ja, was die teilweise auf Facebook und so weiter so machen. Ja, und wir sprechen sehr viel darüber.
Das denkst du dir mal einen zweiten Account.
Ich sehe nicht zum Beispiel, was die auf WhatsApp alles machen in ihren geschlossenen Gruppen. Aber das ist ja auch Klassenkameraden. Das geht mich ja da nichts an, sozusagen. Meinst du sowas, so ein Händeln eigentlich?
Ja, das ist aber auch nicht nötig. Also mit Reden meine ich nicht, dass eine 17-Jährige mir jetzt zeigt, was auf WhatsApp macht, das ist nicht notwendig, aber überhaupt mal darüber zu reden, was macht ihr denn da so?
Ja.
Überhaupt in eine normale Kommunikation einzutreten. Wir haben ja eine Geschichte, dass wir bei 6- bis 7-jährigen Kindern feststellen, dass die kaum noch Sprache selbst erleben, weil sie alle, die Eltern sitzen zu Hause, gucken in ihr Handy und das Kind soll den Teller aufessen. Und das meine ich damit. Das ist eine wirkliche Herausforderung.
Herr Finger, den Inhalt des Tellers, nicht den Teller.
Ja. Also, nein,
bei ihm stehen gleich wieder komische Bilder im Kopf.
Radio ist nicht ganz so einfach, man muss sehr exakt sein.
gelacht habe ich darüber, weil mir, also das Schöne ist sozusagen, es gibt ja auch sehr, sehr viele gute und positive, mutmachende Beispiele für Medienkompetenz in dem Buch Neuland. Aber richtig, richtig schön und auch ein bisschen gemein und so wird es natürlich immer, wenn man über Inkompetenz spricht, wie über die Eltern, die da auf dem Bildschirm glotzen und so und sagen, jetzt ist mal, mach mal was Vernünftiges, Kind oder so. Und ich, also was mir sehr wehgetan hat, auch in dem Buch, aber natürlich mich zum Nachdenken angeregt hat, waren die Pädagogen, die selber mal in so einen Chatraum gehen und einfach mal ein Kind belästigen, um zu sehen, ob es wirklich so leicht geht. Also das ist tatsächlich passiert.
Das ist leider tatsächlich passiert und es hat mir tatsächlich einige Schweißperlen auf die Stirn gebracht, weil mich hat ein Kollege angerufen und das hat der Chatmoderator bei uns angerufen. Wir sind ja ein freier Träger der Jugendhilfe. Ja. Lieber Thomas, deine IP wurde in einem Kinderchat erkannt und dort baggern Menschen Kinder an. Also sie knabbern sie an. Und das hat mir schon erstmal einen Schock versetzt. Zum Glück haben wir gute Techniker bei uns im Team, die dann sehr schnell herausbekommen haben, welcher Rechner war das eigentlich. Und dann haben wir gesehen, es war ein Workshop mit jungen Erzieherinnen zum Thema Medienkompetenz. Und die wollten mal schauen, wie das so geht und wie die da reagieren. Das ist natürlich komplett daneben.
Kompletter Wahnsinn.
Und das meine ich, das hat überhaupt nichts mit Medienkompetenz zu tun. Da sind wir wieder bei normativ ethischen Dingen und sagen, hey, Werte. Und was macht man einfach nicht? Das hätten die wissen müssen, aber sie haben es irgendwie vergessen.
Da wäre der richtige Weg, eben als Pädagoge oder Erzieher in die Klassen zu gehen, mit den Kindern darüber zu reden, wie sie sich in Chaträumen verhalten und vor allem, wie sie reagieren, wenn sie auf so eine Art angesprochen werden, oder? Dann, also richtig mit den Kindern reden.
Na klar ist das eine gute Geschichte und dabei muss man übrigens den ganzen Schmutz dieser Welt nicht zeigen. Das wird auch sehr häufig gemacht, dass man YouNow und andere Dinge in die Klassenzimmer reinholen muss. Es gibt ganz viele ganz einfache Möglichkeiten, um mit Kindern eine Ebene aufzumachen, um diese Themen zu diskutieren. Bis dahin, dass wir für die Bayern den Medienführerschein gemacht haben und dort gibt es Chatten ohne Chat, also auf Papier.
Das hatten wir doch früher auch in der Klasse,
ja,
da ging der Zettel rum.
Genau so haben wir es gemacht. Es ging der Zettel rum und dann kann man mit denen auch, ohne dass man jetzt große Chaträume in die Grundschule reinholt, mit denen auch diskutieren. Das ist natürlich ein schöner Ansatz auch, klar.
Jetzt hast du dich mit vielen Leuten ja auch auseinandergesetzt, die ganz bedröppelt zu dir kommen, ob jetzt privat oder beruflich, und sagen, ich verstehe das alles nicht, das ist mir zu kompliziert. Und es wird bestimmt auch einige geben, die zuhören, die sagen, also wie fange ich denn jetzt an? Wie kann ich denn jetzt mit meiner Klasse sprechen? Wie kann ich denn jetzt mit meinen Kindern sprechen? Ich habe bis jetzt von nichts eine Ahnung oder auch eigentlich gar keine Lust. Gib denen doch mal ein oder zwei hemdsärmelige Tipps.
Hemdsärmelige Tipps ist immer ganz schön und dann im Radio spontan und so fort. Also Ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, dass sie vergessen sollten, dass sie irgendetwas Spezielles an technischer Kompetenz oder an technischen Umgang benötigen, um mit Menschen über Medien zu reden. Und ein zweiter Tipp ist vielleicht, dass man ganz simpel auch die jungen Leute mit einbindet und die auch mal kommen lässt mit ihren eigenen Dingen. Das sind vielleicht zwei Möglichkeiten.
Einfach mal zuhören, wenn die Kinder von ihrem letzten Raid im Online-Rollenspiel erzählen.
Komm, jetzt hör mal auf mit so einem subversiven Quatsch.
Thomas Schmidt war bei uns zu Gast. Wir sprachen über sein Buch Neuland, 40.000 Jahre Medienkompetenz. Wenn Sie es interessant finden, er hat 3 Stück zur Verlosung mitgebracht. Jetzt anrufen 0331 70 99 111. Thomas, vielen Dank für den Besuch und viel Spaß weiter bei der Aufklärungsarbeit.
Gerne, danke.
Tschüss. Danke.
2 auf 1.
So, jetzt wollen wir über ein Land sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, das zwar noch nie irgendjemand gesehen hat, aber von dessen Existenz die Menschen seit Jahrtausenden überzeugt sind. Atlantis. Die Beweislage ist ziemlich dürftig. Man bräuchte schon etwas, das direkt aus Atlantis stammt. Und das ist jetzt eventuell gefunden worden. Forscher haben in einem Schiffswrack das Metall Orchelakos.
Orchelakos, glaube ich, soll das heißen.
Irgend so ein O-Metall gefunden, das Atlantis zugeschrieben wird. Ob das Geheimnis um Atlantis nun gelüftet und die Existenz gesichert ist, das fragen wir jetzt den Mann, der wahrscheinlich als erster davon wüsste, wenn Atlantis entdeckt worden wäre, Kriminalbiologe und Lieblingserklärbär Dr. Marc Benecke. Du kannst bestimmtes Metall auch aussprechen, oder Marc? Schönen guten Morgen.
Kannst mal probieren. Guten Morgen. Orchelakos. Aber ich spreche alles phonetisch aus und man lacht mich in den USA auch dafür aus, dass ich immer alles erstmal phonetisch, also so ausspreche, wie es da geschrieben steht.
Ja,
deswegen keine Garantie.
Die Amerikaner haben, die sollen nicht über dich lachen. Du bist schlauer als die.
Jetzt, doch, die sagen Benecke zu mir. Statt Benecke sagen sie Benecke.
Ich hätte gesagt Benecke.
Okay, let's talk about Atlantis. Wo soll Atlantis denn liegen, beziehungsweise mal gelegen haben, Herr Gelehrter?
Ja, das weiß überhaupt gar keiner. Es gibt sehr, sehr viele Orte und das Wichtige daran ist, dass das immer nur Einzeltheorien von einzelnen Menschen sind und wenn die dann irgendwie keinen Bock mehr haben oder verschwinden, dann gibt's keine Nachfolger mehr. Das heißt, es gibt also 30, 40 verschiedene Stellen, wo das gelegen haben könnte, obwohl das komisch ist. Denn Platon hat es eigentlich relativ genau beschrieben, Mitte des 4. Jahrhunderts, vor unserer Zeitrechnung, also noch lange her. Und hat ganz genau beschrieben, wie die Kanäle da verlaufen und wie es da sonst so aussieht. Und es ist auch die einzige seiner, sagen wir jetzt mal, Geschichten, in denen er nicht eindeutig angegeben hat, das ist mythologisch, was ich jetzt hier erzähle, das ist ein Vergleich, das ist etwas, woraus man durch einen Vergleich was lernen soll, sondern das ist die absolute Wahrheit, schreibt er mehrmals in dieser Geschichte. Aber wo ganz genau das sein soll, das wusste er selber nicht, kein Wunder, denn es war schon seit 10.000 Jahren verschollen.
Super, also das heißt, jetzt schreibt so ein Gelehrter seinen ersten Roman und versucht da irgendwie ein neues Image zu haben, nämlich er ist jetzt alles total ernst und wichtig und schon fressen wir ihm aus der Hand, glauben das bis heute und suchen verdammt nochmal diese komische Stadt, die ja so unfassbar weit entwickelt sein soll. Was ist denn eigentlich der Mythos Atlantis? Kannst du den nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, der Mythos ist, dass diese Stadt sehr reich gewesen sein soll und dass die Athener, also die Griechen, einen Angriff von dieser hochentwickelten Stadt abgewehrt haben. Besonders interessant, weil das bestand aus mehreren Gebieten, das sollte ein Städtestaat also sein, dieses Atlantis. Alleine in einer einzigen von diesen Städten sollten 1200 Marineschiffe stationiert sein, also wirklich eine unvorstellbare Zahl. Und sie sollen auch wirtschaftlich eben sehr reich gewesen sein. Daher glaubt man auch, dass dieses Metall da war, denn die Tempel, die sollen eben von außen beschlagen worden sein mit Oreichalkos. Das ist ja durchaus nicht unüblich, das kennt man ja auch aus Rom, da wurden die ganzen Metallplatten zwar wieder abmontiert, aber die haben ja auch in so einem kupfrigen, feurigen Licht soll das Pantheon zum Beispiel ja auch geleuchtet haben.
So, und jetzt könnte man ja einfach sagen, wenn man weiß, wo Atlantis ungefähr mal gewesen sein soll, es gibt so viele Tauchmissionen, so viele Nachwuchswissenschaftler, hätte man doch mal nachgucken können, ob das irgendwo auf dem Boden rumliegt.
Ja, man findet auch durchaus was. Das ist nämlich das Verrückte. Also jetzt noch gar nicht vom Metall zu reden, was hier gefunden wurde, sondern solche versunkenen Städte werden tatsächlich öfter mal gefunden. Entweder versanden sie, zum Beispiel Ubar, das ist Südarabien. Das war eine große Stadt, die da einfach versandet ist, im heutigen Oman. Dann Vineta, das ist vielleicht...
Entschuldige, versandet heißt nochmal, die ist jetzt unter Dünen begraben, oder wie muss
genau, man sagen? Genau, die ist versandet begraben, aber die paar Ruinen wurden ausgegraben. Also es gibt ein kleines Museum da, es ist jetzt nicht so spektakulär, aber bekannter ist Volin, also bei Usedom, Vineta, der berühmte Ostseehafen, auch ganz legendär, den gab es also auch in Wirklichkeit und es gibt noch ein paar andere Städte, die tatsächlich aufgetaucht sind. Da gibt es jetzt tolle Bilder mittlerweile, Unterwasserbilder, wo also die Tauchteams dann an den riesigen Statuen vorbeitauchen und man denkt echt, das wäre ein Science-Fiction-Film.
So, jetzt kommen wir zu Oreichalkos. Ein Metall, das bisher noch nie ein Mensch auf der Welt gesehen hat, soll in Atlantis existiert haben. Waren das die Aliens?
Ja, das waren, glaube ich, nicht die Aliens, denn es heißt Elfengold, also es müssten die Elfen gewesen sein, aber die sind ja vielleicht auch Aliens, das wissen wir nicht. Aber dieses Metall wurde tatsächlich gefunden und man hat dann sofort eine Analyse gemacht. Es sind einige Barren gefunden worden davon, die sind auch nicht so riesengroß, also so, für mich sieht das aus wie ungefähr handgroß, sind diese Barren. Und die wurden untersucht und es ist Messing einfach drin, also Kupfer, in den wo dann noch Nickel drin ist und Blei. Und Eisen. Und das ist vor allen Dingen aber noch Zink als Beimengung. Das ist auch ganz wichtig. Und das ist interessant, weil man sich immer gefragt hat, konnten die das überhaupt schon herstellen damals? War das möglich? Denn es ist schwierig, das zu schmelzen. Und man kann aber eine Methode anwenden, die nennt sich Zementation. Da wird dann gasförmiges Zink, geht in das Kupfer rein, ohne dass das Kupfer schmilzt. Und dann kriegt man auch Messing. Also so gesehen eine relativ interessante Geschichte. Und jetzt hat man Hinweise darauf, dass die das wirklich alles schon konnten und gemacht haben und vielleicht ihre Tempel wirklich ausgeschlagen haben. Ob es die Aliens oder die Elfen waren, weiß man jetzt immer noch nicht. Und man weiß auch nicht, ob das einfach irgendwer anders war, der das Messing da in diesem Sturm verloren hat, in dem das ganze Schiff gesunken ist. Aber immerhin hat man jetzt eine schöne neue Geschichte, die wieder Geld ranzieht und dann weitere Ausgrabungen unter Wasser ermöglicht.
Gut, jetzt mal deine Einschätzung als eher skeptischer Mensch. Also, diese Existenz des Metalls, legt es nahe, dass es vielleicht wirklich sowas wie Atlantis gab, auch wenn es jetzt ohne Magie war, sondern einfach nur eine sehr reiche, mächtige Stadt irgendwo?
Es gibt der einzige vernünftige Hinweis, finde ich, dass Platon halt sonst eben keinen Quatsch gemacht hat und immer gesagt hat, wenn er was erfindet. Das finde ich eigentlich so eher aus literaturwissenschaftlicher Sicht interessant. Allerdings, als er das geschrieben hat, war er schon ziemlich alt und hat das auch nicht mehr zu Ende geschrieben. Wer weiß, was da noch gekommen wäre, wenn er nicht gestorben wäre. Und dass da Messing irgendwo in einem 2600 Jahre alten Schiff liegt, das heißt natürlich, dass das ein toller Fund ist. Aber das hat mit Atlantis nur dann was zu tun, wenn man eben dran glaubt, dass es auch Atlantis gibt. Aber da es keinen Beweis dafür gibt, bleibe ich auf der skeptischen Position. Erst muss mir einer beweisen, dass es das gibt und dann glaube ich es auch und schimpf nicht mehr.
Eine E-Card oder ein Foto wäre schön. Über das versunkene Land Atlantis sprachen wir mit dem einzigen Atlantis-Bewohner, dem Kriminalbiologen Dr. Marc Benecke. Marc, vielen Dank und immer weiter schön skeptisch bleiben.
Und immer eine Handbreit Oreichalkos unter Kiel.
Dingel. Tschüss.
Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.